What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Tag 6 von der Mostra in Venedig. Ich bin wieder Patrick und mit mir, wie immer,
Lida.
Lida, du klingst euphorisch, aber ich glaube, dem ist gar nicht so, oder? Wie geht es dir heute?
Ja, ich habe schon zu dir gesagt und ich sag's nochmal fürs Publikum, Peak-Müdigkeit. Also ich musste heute wirklich sehr stark mit dem Schlaf kämpfen, auch weil ich gestern erst wieder so gegen 4 ins Bett gekommen bin. Und da klingelt halt kurz nach 6 oder 6.30 Uhr der Wecker, denn heute kamen die Vaporettos, also die Boote, die uns von der Hauptinsel auf das Lido, wo das Festival stattfindet, schippern, auch nur alle halbe Stunde. Und das erste Boot, das ich dann nehmen musste oder nehmen wollte, da kam sogar nur eins pro Stunde. Das heißt, ich bin ganz knapp noch zu meinem Film gekommen, der um 8.45 Uhr begann, obwohl ich fast 2 Stunden vorher am Boot, also an der Boothaltestelle war.
Okay, ich glaube, wir müssen gleich off mic noch ein bisschen darüber sprechen, weil es gibt so ein paar Tricks, wie man hier ein bisschen schneller zum Lido kommt, und ich glaube, davon könntest du dann profitieren, weil es gibt nicht nur dieses eine Vaporetto, wo man hierher kommt, und die anderen akzeptieren hier auch unsere Karte, aber ja, da können wir gleich mal gesondert drüber sprechen. Ja, mir geht's den Umständen entsprechend ganz okay, würde ich sagen, Tag 6. Wir hatten heute einen Film, der besonders erwartet war wahrscheinlich, der neue Pedro Almodóvar. Aber wir wollten hier auch mal kurz wieder einen kleinen Zwischenstand vermelden, nämlich wieso der internationale Kritikerspiegel hier die Dinge einschätzt. Und wir haben eben einen Film, über den wir vielleicht auch noch, über den du nachher noch sprechen kannst ein bisschen. Der neue Film von Walter Salles, der im Englischen I'm Still Here heißt, ist kein englischsprachiger Film, aber ich kann eben kein Portugiesisch. Ja, ist ja ein brasilianischer Regisseur. Und der scheint hier relativ beliebt zu sein. The Brutalist, über den wir ja schon ausführlich gesprochen haben gestern, der scheint auch relativ gut anzukommen, aber erwartungsgemäß auch ein bisschen mehr zu spalten. Ich glaube, mehr lässt sich vielleicht gar nicht so darüber sagen.
Ja, das trifft es ganz gut, was auch definitiv dadurch begründet ist, dass The Brutalist auf jeder Ebene, egal ob Handlung, Inszenierung oder Style oder Länge und Format, gewagter und herausfordernder und kantiger ist als der doch relativ glatte I'm Still Here.
Ja, ich glaube, ohne ihn gesehen zu haben, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass dem so ist. Und was meinst du, vielleicht reden wir gleich mal über den?
Also das können wir gerne machen. Ja, das Ganze spielt eben in Brasilien in den 70er Jahren. Das sind die Jahre der Militärdiktatur, die knapp 120 Jahre, 18 Jahre oder so war Militärdiktatur in Brasilien. Das war ja, also in ganz vielen südamerikanischen, lateinamerikanischen Ländern hatten wir diese Militärdiktatur. Und das war auch ja auch in Chile und Argentinien. Und auch in Brasilien sind in Guatemala, das war auch in einem anderen Filmthema, also das kommt hier immer wieder hoch, und jetzt geht es eben um Brasilien, wo auch ganz viele verschwunden sind, also Leute, die einmal entweder in den Knast gekommen sind, aber Hunderttausende sind auch verschwunden und ihre Körper oder Leichen wurden nie gefunden. Also man kann natürlich bei den meisten Fällen davon ausgehen, dass diese Menschen dann ermordet wurden. Und so auch ein Abgeordneter, der also nicht im Zentrum des Films steht, aber dessen Familie steht im Zentrum des Films, namens Rubens Pavia. Also es geht hier um einen real existierenden Menschen, um einen wirklichen Fall, und dessen Frau oder später dann Witwe, nachdem er eben verhaftet wurde und dann niemals zurückkehrte, obwohl er am nächsten Tag wieder da sein sollte, aber sie hat ihn eben nie wieder gesehen, wurde selbst auch verhaftet wie ihre ältesten Töchter, konnte aber dann wieder zurück nach Hause. Also offenbar haben sie sich da doch nicht getraut, eine ganze Familie auszulöschen. Aber ihr Mann kam eben nicht zurück, und sie hat jahrzehntelang erst eben dafür gekämpft, dass sie irgendeine Form von Information bekommt, was mit ihm geschehen ist. Und dann eben dafür, dass es ein offizielles Statement gibt, das eben zugibt, dass diese Menschen ermordet wurden. Und man sucht natürlich immer noch nach der Leiche, die allerdings in diesem Fall nie gefunden wurde. Also diesen Abschluss einer Beerdigung oder einer Verabschiedung, den konnte die Familie nie haben. Und wir begleiten dann über mehrere Jahrzehnte hin so einen Zeitsprung. Diese Familie, das sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 5 Kinder und genau 2 Eltern, also eine richtige Großfamilie, die auch sehr wohlhabend ist. Und die Kapitel werden eben immer kürzer, umso weiter der Film in die Zukunft geht, wahrscheinlich auch, weil dann in diesem Fall immer weniger vorangeht. Und so ist das eben diese Chronik. Aber was mich persönlich, ist alles sehr gut geschauspielt, gerade die Hauptdarstellerin Fernanda Torres, die hier die Ehefrau spielt, macht das wirklich großartig. Sie ist ja auch eine Stammdarstellerin von Walter Salles, aber mein Problem war so ein bisschen zum einen, dass die Politik sehr weit im Hintergrund bleibt, was für mich direkt überraschend war, denn im Prinzip geht es hier nur total um Politik, es geht um ein Terrorsystem, es geht um eine Militärdiktatur, aber wir haben fast gar keinen politischen Kontext oder Hintergrund. Und dann dieser Punkt, dass auch selbst als dieser Vater dann entführt wird, eigentlich nie ein Gefühl der Bedrohung entsteht. Also am Anfang gibt es sogar viele Szenen, von denen ich dachte, gut, das wird der Film jetzt mal kritisch reflektieren. Etwa, dass die Familie, die Kids da so Strandspaß haben. Und dann sieht man oben so einen Militärhubschrauber kreisen oder im Hintergrund so einen Laster mit so einer Hundertschaft langfahren, dass man irgendwann denkt, okay, die genießen hier ihr Upper-Middle-Class-Leben, aber die werden schon merken, dass das, diese gefühlte Sicherheit einfach nicht real ist und dass auch sie irgendwie, dass eben auch politisch sich irgendwie involvieren müssen. Aber dieser Moment kommt nie und so entsteht dann ein sehr beklemmendes Gefühl, nämlich dieses, es ist nicht schlimm, was passiert ist, es ist schlimm, dass es diese Familie getroffen hat.
Naja, mich würde in dem Zusammenhang dann auch interessieren, also du hast ja schon gesagt, Walter Salles ist hier der Regisseur, den kennt man von Central Station oder ich glaube eine der vielen Adaptionen von On the Road. Und der hat ja die Familie persönlich gekannt.
Genau, der kannte die Kinder, das waren seine Freunde, als er selber jung war. Er war in dem Haus, auch lange bevor er Filmemacher wurde. Also er hat da definitiv eine persönliche Verbindung zu. Und das schlägt sich dann eben leider auch darin nieder, dass diese Figuren mega idealisiert wirken. Also die wirken direkt schon, das ist dieses Paradoxe, dass er die zwar so gut kannte, die aber komplett unglaubwürdig wirken, einfach weil sie mega perfekt sind. Dass man denkt, jeder Mensch hat ja irgendwo Schwächen oder Brüche, aber es gibt in dieser Familie, da ist immer Harmonie oder vielleicht mal so eine scherzhafte Stichelei zwischen den Geschwistern, aber alles ist immer wunderbares Verhältnis, man unterstützt sich gegenseitig, man hilft. Irgendwann hat der eine Sohn offenbar einen schweren Unfall, der dazu führt, dass er eben dann querschnittsgelähmt ist, aber selbst das entmutigt niemanden und es gibt einfach keine düsteren Seiten, obwohl das natürlich ein ganz schreckliches Trauma ist. Und das ist zum einen unglaubwürdig, zum anderen aber auch letztlich uninteressant, weil es diesen ganzen Fall langweiliger macht.
Ja, und ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben, das basiert ja alles auf den Memoiren des Sohnes, der eben hier von seiner Mutter und seinem Vater, von dem verschwundenen Vater erzählt hat. Und so wie du das erzählst, würde ich fast denken, vielleicht war die fehlende Distanz hier auch einfach, vielleicht hat es den Film schwieriger gemacht, weil offenbar dann die große Gefahr ist, dass man zu nah an den realen Figuren dran ist, um sie wirklich interessanter, was ja auch heißt, mehrdimensionaler und mit Schwäche und so weiter auszustatten.
Ja, genau so habe ich es eben auch in meiner Kritik dann letztlich für mich festgemacht und analysiert, weil man hier wirklich den Eindruck hat, die Perspektive verzerrt sich durch zu viel Nähe und sie ist eben eindeutig zu positiv. Aber auch gerade, dass dieser ganze Status dieser Familie nie reflektiert wird, zum Beispiel diese Frage, warum geht es denen in der Militärdiktatur noch so gut? Und dann aber auch dieses Problem, dass die Vergangenheit dieser 70er Jahre eigentlich als glücklichste Zeit der Familie erscheint, aber das ist eben gerade die Zeit der Diktatur. Und das ist so ähnlich, als ob, also stellt euch vor, ihr seht so einen Familienbiopic über Deutschland und die glücklichste Zeit, die es dann gibt, ist irgendwie das Dritte Reich und dann wird es immer schlimmer und in der Gegenwart ist man richtig traurig. Also würde man ja auch irgendwie sagen, wie konnte man in so einer Zeit, in der so ein Terror da war, so fröhlich und zufrieden und gleichgültig sein? Und da gibt es eben auch kein politisches Erwachen. Und wir erfahren auch eigentlich niemals, wie diese Familie es geschafft hat, diesen Status zu behalten, trotz der Diktatur, was der Vater konkret gemacht hat und was ihm konkret vorgeworfen wurde. Also da bleiben sehr viele Dinge, die auch wirklich dem Film Spannung und Dynamik gegeben hätten, einfach im Dunkeln oder im Vagen. Und ich glaube, dass es auch, oder ich habe den Verdacht, dass es auch damit zu tun hatte, dass man vielleicht bestimmte Ambivalenzen in der Familienbiografie oder Verwicklungen in das System nicht an die Oberfläche bringen wollte. Dass man wollte, dass das eindeutige Helden sind. Und es sind ja auch damals viele Figuren verschwunden, also nicht nur Widerstandskämpfer, sondern auch Leute, die mit dem System involviert waren und dann aber zu unbequem wurden oder dass man dachte, nee, dieser Mensch, der vom System profitiert hat, dreht sich jetzt zu sehr gegen uns oder wird uns zu kritisch, der weiß was von uns, also wird er verschwinden. Und so solche Sachen gab es, solche Säuberungen und dergleichen, wie es genannt wurde, gab es ja überall in allen Terrordiktaturen.
Und ich fand es interessant, dass du vorhin schon erwähnt hast, dass jetzt immer mal wieder diese Filme auftauchen in Argentinien, in Chile oder in Brasilien.
Guatemala.
Ja, und so weiter, genau. Die eben diese Zeit des Staatsterrors und so weiter eben noch darstellen. Und wir hatten doch auch erst vor ein oder zwei Jahren hier Argentinien 1986 oder so, oder?
Ja.
Und der hat ja schon versucht, auch den politischen Kontext großflächig auch zu beschreiben. Und hier scheint es jetzt eher wirklich ins Private zu gehen, nach allem, was ich von dir höre. Also ja, ein ganz anderer Ansatz auf jeden Fall, aber das scheint mir auch immer das perfekte Festivalkino für viele Leute hier zu sein. Also die Leute freuen sich, habe ich das Gefühl, auch sehr darüber, immer emotional betroffen sein zu können.
Ja, und ich denke natürlich, dass es jetzt auch all den Leuten, die aus dieses Mittelschichtsmilieu wirklich leben, bei der Identifikation hilft. Also das, was den Film für mich distanziert, wird ihn vielen eben nahe bringen. Und das, die Mittelschicht ist ja einfach, auch weil sie die größte Kaufkraft hat, das, die Hauptzielgruppe des Kinos.
Dabei belassen wir es dann wahrscheinlich, ist das eine Empfehlung oder eher nicht, oder?
Ich würde sagen, dass der Film, also ich kann ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich möchte ihn jetzt aber auch nicht auf irgendwie so eine rote Liste setzen, weil er durchaus eben wie die Darstellenden oder die Inszenierung interessante Aspekte hat und vielleicht regt es ja Leute an, sich mehr mit diesem Kapitel der brasilianischen Geschichte auseinanderzusetzen, um dann diese Lücken, die der Film lässt, zu füllen.
Ja. Und wir wissen jetzt natürlich auch nicht, ob das Buch das ein bisschen besser macht, was natürlich auch einen sehr persönlichen Zugang als Sohn dort präsentiert, aber man würde es sich schon vorstellen. Naja, wir canceln hier auf jeden Fall nicht, aber wir geben auch keine Empfehlung für diesen Film ab, das nehme ich zumindest. Wir können jetzt auch mal weitergehen, wir könnten einen krassen Gegensatz machen, wir könnten zu Kiyoshi Kurosawas Cloud gehen. Das ist ja der dritte Film dieses Jahr, den er rausbringt und auch chronologisch gesehen der dritte Film, weil er hatte ja schon Chime bei der Berlinale und dann hatte er sein eigenes Remake, Serpent's Path, oder der ist ja in Französisch, also Le Chemin du Serpent oder so, glaube ich. Und der ist eben schon in Japan erschienen, aber du hast es schon gesagt in einer unserer Episoden, der in Europa erscheint er dann in San Sebastian in ein paar Wochen. Und ja, das ist also jetzt auch ein Film, der war schon ganz lange eigentlich in der Mache, in der Entwicklung, seit 2018 oder so hat er da schon dran rumgewerkelt und man kann davon ausgehen, dass da auch Covid ein bisschen dazwischen gekommen ist. Und ja, ich muss sagen, ich war überrascht, dass das ein sehr actionlastiger Film ist. Also das ist ein Film, man kann sagen, der ist ein bisschen so in zwei Teile, mehr oder weniger, könnte man ihn fast einordnen, würde ich sagen. Und er beginnt so als Thriller, der wirklich sehr stark seine Stärken als Regisseur auch betont. Also er kann wirklich Suspense wie kaum ein anderer inszenieren mit ganz wenigen Mitteln. Also das ist auch kein Film, der ein großes Budget zur Verfügung gehabt haben kann, weil so sieht er dann einfach auch nicht aus. Aber er macht da einfach vieles richtig und man sieht, besonders für herangehende Filmemacher, sieht man, wie auf so einer Produktionsebene, wie einfach das eigentlich sein kann, da Spannung zu erzielen. Und ja, was ist das für ein Film? Ich würde sagen, der ist so ein bisschen in der Tradition von Pulse aus dem Jahr 2001, wo es ja auch schon ein bisschen vorahnend darum ging, wie uns das Internet vereinzelt und wie das auch ganz viel Schrecken und Angstzustände in uns hervorrufen kann und ja, vielleicht auch uns gegeneinander so ein bisschen aufhetzt. Und so eine Entwicklung sehen wir hier auch eigentlich nachgespielt, würde ich sagen. Wollen wir den Plot mal kurz umreißen? Soll ich das machen oder willst du?
Ja, kannst du gerne machen.
Ja, also es gibt da diesen Protagonisten und ich muss sagen, für mich eigentlich schon so eine Neuentdeckung. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, des Protagonisten.
Suke?
Ja, aber ich meinte des Schauspielers.
Masaki Sado?
ja. Ich glaube, das reicht.
Also
genau.
Das ist auch dieser Instagram-Star, dieser Sänger, der jetzt seine erste Single raus hat. Der ist super populär in Japan. Also
ja, und hat auch schon so eine Art Academy Award, aber eben in Japan gewonnen und wie du sagst, Instagram ganz groß, Sänger ganz groß und ich muss sagen, der sieht auf vielen Bildern einfach ganz anders aus als hier. Ne? Hier hat er so einen Stubbelbart eigentlich und der sieht so ein bisschen ungepflegt aus.
Ja, so ein bisschen wie so ein Slacker, wie so ein Loser-Typ oder so einer, der nie von seinem Computer wegkommt und halt sehr oft im Hinterzimmer gammelt und normalerweise ist er halt sehr gestylt, so hypermodern. Also absoluter Gegensatz.
Genau, also so against type hier ein bisschen gecastet eigentlich. Und der wird uns auch schon in der ersten Szene so als Soziopath gleich eingeführt. Also wir gehen wirklich total in medias res. Wir sind in so einem Lager, wo eben Leute so ein ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber irgend so ein Gadget, irgend so ein Produkt, was sie eben als Reseller an den Mann oder die Frau bringen wollten. Und er will das eben aufkaufen, er will den ganzen Lagerbestand aufkaufen, weil er merkt, okay, damit, wenn er das jetzt günstig aufkauft und von der Not der Leute profitiert, kann er dann eine Riesenmarge draus schlagen, weil er eben auch weiß, wie Online-Auktionen im Internet und so, wie das alles funktioniert. Und das macht er dann auch, also er nimmt die total aus finanziell, er treibt die eigentlich in den Ruin und es wird schon ganz früh angekündigt, dass das ein Nachspiel haben wird. Also er wird nicht einfach so den ganzen Film über weitermachen und er wird da zu so einem großen, ja, zu so einem Reseller-Lord aufsteigen oder so, sondern es schleichen sich jetzt immer mehr Thriller-Elemente ein, die eben darauf hinweisen, dass seine Aktionen auch Konsequenzen haben. Und das führt auch dazu, dass er sich dann aus Tokio zurückzieht, weil er will auch in ein größeres Haus ziehen, will sein eigenes Lager vor Ort haben. Also er zieht in 2 Stunden entfernt oder so, also in irgendein Umland oder so. Und da zieht er mit seiner Freundin zusammen hin. Und ja, aber die Angriffe, die hören nicht auf. Er hat noch weiter Erfolg, aber es kommt immer mehr Gewalt, mehr oder weniger durch die Vor- oder Hintertür.
Ja, und zwar auf so eine sehr interessante Weise, nämlich er hat ja das Internet genutzt, um andere auszubeuten und jetzt wird das Internet eine Art Katalysator davor für die Aggression, die sich gegen ihn bündelt, nämlich treffen sich da Leute in Chatforen und das ist ja durchaus real und tatsächlich hat der Regisseur mir im Interview auch verraten, das basiert auf einem realen Fall und spontan würden mir doch einige andere einfallen, wo sich Leute im Internet versammelt haben, um dann eine bestimmte Figur, eine bestimmte Persönlichkeit, die es ihrer Meinung nach verdient hatte, fertig zu machen. Und es gibt auch einen sehr bekannten Fall, der auch eine mehrteilige Mini-Doku bekommen hat, Don't Fuck With Cats, grandioser Titel, Don't Fuck With Cats, wo es eben darum geht, dass eine Internetgruppe eben einen Typen, der erst Tierquäler im Internet war und dann irgendwann einen Menschen umgebracht hat, erfolgreich gejagt und gefunden hat. Aber was oft nicht so bekannt ist, ist, dass sie davor das falsche Opfer, also einen falschen Verdächtigen im Visier hatten, der sich tatsächlich umgebracht hat unter dem Druck dieser Anschuldigungen aus Angst. Und das ist eben dieser Punkt. Natürlich kann so ein Vigilantismus mal den Richtigen treffen, aber es kann auch ganz schnell aus dem Ruder laufen.
Ja, und je weiter der Film fortschreitet, desto mehr versteht man, dass das allmählich in so eine Allegorie abdriftet. Ja, und dass man die Dinge, die am Anfang schon noch realistisch anmuten, würde ich sagen, er entfernt sich immer weiter davon. Und ja, dieses Motiv von Selbstjustiz und so weiter, das tritt dann mehr in den Vordergrund und vor allem ja auch diese, was du gerade alles beschrieben hast, genau das findet da statt mit diesen Online-Foren und so weiter. Und ja, also ist schon ein interessantes Konzept einfach, wie sich das für ihn zumindest Profitable dann genau gegen ihn verkehrt. Und ich finde so als, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein großes Werk von ihm ist, aber einfach mal als einer von 3 Filmen, die er hier im Jahr präsentiert, ist es schon auf jeden Fall sehenswert. Und ich muss sagen, mir hat die erste Hälfte aber schon besser gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Mir eindeutig auch. Ich bin halt auch kein großer Action-Fan und ihm macht das halt auch Spaß, es mal so ein bisschen knallen zu lassen.
Aber auch ein bisschen trashy dann.
Ja, absolut. Also er hat keine Angst vor Trash, er hat keine Angst vorm Schrägen und geht da auch mit so einer gewissen Selbstironie ran. Also auch wenn es dann tausende Plot-Twists gibt und es dann manchmal schon absurd wird, wenn dann einer sich der nächste Charakter die Maske runterreißt nach dem Motto, haha, aber damit habt ihr nicht gerechnet. Und das ist dann wirklich schon manchmal fast witzig, aber er weiß das auch durchaus und spielt damit. Und das ist eben auch das Ding, das ist jetzt nicht der tiefgründigste aller Filme, auch wenn er sehr intelligente Motive hat, aber er macht definitiv Spaß.
Ja, und was mich als erstes ganz eingenommen hat, ganz früh im Film, ist eben, dass er, als er, was ich schon angekündigt hatte, dieses Ehepaar oder so am Anfang, als er das eben fast legal ausraubt, so sozusagen, eben indem er den ganzen Lagerbestand aufkauft, was er dann macht, als er die Sachen zu einem Wucherpreis eigentlich online stellt, ist, dass er dann das beobachtet, also er kommt dann auch gar nicht mehr vom Laptop los, ne? Er will immer genau live sehen, wie die Sachen im Moment verkauft werden und als dann wirklich der gesamte Bestand von ihm verkauft ist, dann verfällt er in so eine Reaktion, die ich fast ja, orgasmisch fand. Also damit wurde dann auch gespielt, dass er da so eine Lust empfindet dabei.
Genau, es ist für ihn definitiv, also es geht nicht nur einfach ums Geld, es geht um mehr, es geht um dieses Machtgefühl, dieses Kontrollgefühl, auch diese Art von grandioser Selbstverklärung, oh, ich bin so clever, ich bin das Genie, das Finanzielle, und genau diese Hybris wird ihm dann eben auch zum Verhängnis.
Ja, also ich würde sagen, eine bedingte Empfehlung von mir, also ich finde, den kann man sich schon ansehen, ist jetzt aber kein Meisterwerk, wie man sie von ihm ja schon gesehen hat.
Ja, dem stimme ich vollkommen zu.
Und dann bleibt uns noch genug Zeit, um zum dritten Film überzugehen. Wahrscheinlich der größte zumindest nominal, was man so sagen könnte. Das ist Pedro Almodovars
The Room Next
Door. Oh Gott.
The Room Next Door.
Ja, The Room Next Door, genau.
The Door Next Door. Das ist dann sowas von Beckett, ja, also die Tür. Das ist so Dali-Szenario, die Tür.
Ah ja. Das wäre vielleicht für den Franzosen, wie heißt der nochmal, der französische Filmemacher, der auch 5 Filme im Jahr macht oder so, der auch Dali gemacht hat.
Nee, das war, ich weiß, wen du meinst,
naja.
Der mit diesem ganz schrägen, wo der die endlosen Flur lang
genau.
geht.
Genau,
ja, naja. Ja.
Ah. Namen sind dieser Tage.
Dupieux, Quentin Dupieux?
Quentin Dupieux, ja, genau. Genau. Also, The Room Next Door. Das ist das englischsprachige Debüt von Pedro Almodovar. Der hatte ja schon einen englischsprachigen Film mit Ethan Hawke und auch einem Pedro Pascal, ne?
Ich glaube, ja.
Das war der Kurzfilm in Cannes, der...
Cowboy, schwule Cowboys.
Genau, wo es ja auch so viele Probleme gab mit den Tickets und so weiter, wo Leute nicht reingekommen waren. Naja, aber das ist jetzt eben in voller Länge sein englischsprachiges Debüt. Und ja, welche Schauspielerin hätte er da besser finden können als Julianne Moore und Tilda Swinton?
Das ist ja schon eigentlich Applaus wert.
Ja, ist ein tolles Couple, das er da hat. Also nicht wortwörtlich, aber ein tolles Schauspielerin-Gespann. Und das Thema, mir war das vorher gar nicht klar, weil ich auch jetzt mit der Romanvorlage nicht vertraut bin. Die Romanvorlage ist von Sigrid Nunes, What Are You Going Through? Das ist die Romanvorlage. Und warst du mit dem Roman vertraut?
Nee, ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass es da einen Roman gibt, muss ich zugeben.
Ah ja, und da geht es eben, das zentrale Thema ist ja eigentlich, also wir können darüber streiten, aber eines der zentralen Thema ist hier eben Sterbehilfe. Also begleitete Sterbehilfe, mehr oder weniger, so wie es das Gesetz eben erlaubt auf die eine oder andere Weise. Und ja, Tilda Swinton, sie hat Gebärmutterhalskrebs, ist eine langjährige New York Times Kriegskorrespondentin und Reporterin gewesen, war unter anderem im Bosnienkrieg und war im Irakkrieg. Und sie hat ihre Freundin Julianne Moore, hat sie lange nicht gesehen. Julianne Moore ist hier so eine Bestseller-Autorin, so lernen wir sie kennen. Und sie wird eben in so einer Signierstunde von sich, wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihre alte Freundin, die sie lange nicht gesehen hat, gerade an Krebs leidet und in Manhattan im Krankenhaus ist. Und dann stattet sie da eben einen Besuch ab und die beiden kommen sich wieder näher. Und Tilda Swintons Charakter bittet sie eben darum, ob sie ihr nicht dabei helfen könnte, ihrem Leben ein Ende zu setzen, ein Ende in Würde sozusagen. Und ja, das ist ja, in manchen Staaten dieser Welt ist das eben erlaubt und in anderen wiederum nicht. Und in den USA, da gibt es ja immer noch verschiedene Staaten und so weiter. Ich weiß nicht, inwiefern das da auch noch eine Rolle spielt, aber ja, das wird auch hier auf jeden Fall thematisiert, dass das dann auch noch bis nach dem Tod kriminalisiert wird und versucht wird, da noch einen Mörder sozusagen zu finden für diese Tat. Und ja, also vom Thema her sehr, sehr schwer, aber gar nicht schwer inszeniert, oder?
Ja, der Film hat eine erstaunliche Leichtigkeit und das ist ja auch die große Stärke von Almodovar, dass er trotzdem immer sich was Humorvolles bewahrt, dass auch sehr viel gelacht wird, was ja auch absolut realistisch ist. Also dass er, und dass dann eben auch mal so eine gewisse, ja, Melancholie oder bittersüße Stimmung entsteht und auch dadurch dieses traurige Element, dass, oh, jemand stirbt, es ist traurig, gebrochen wird, weil das ja auch irgendwo ihr Wunsch ist und ihr so eine gewisse Last abnimmt. Also das Wissen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dann ihr Leben einfach zu beenden und das dann auch eben einfach so in Ordnung ist. Also eine mehr entspannt, neutrale Haltung zum Tod. Der Tod ist nicht schlecht, der ist nicht gut, der ist einfach genauso wie die Geburt relativ neutral. Und das fand ich auch sehr erfrischend, sehr angenehm. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass es bei Almodovar, dass er immer so aufpassen muss, um nicht in Geplänkel abzudriften.
Ja, und ich muss leider sagen, das war es für mich hauptsächlich. Das war ein Geplänkel. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit was zu tun. Also ich will den Leuten gar nicht das vorschreiben, in welcher Sprache sie irgendwas machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Englische jetzt auch nicht dazu beiträgt, dass er sein Kino, dass er viel vom Dialog und so weiter lebt und vom Schauspiel, dass das schon auf eine andere Weise hier verkörpert wird, als es eben in einem spanischsprachigen Film bei ihm der Fall wäre. Das sind bestimmte Subtilitäten, die mir vielleicht auch nicht immer klar sind, wenn ich einen spanischsprachigen Film sehe. Aber ich habe zumindest immer das Gefühl, da ist noch irgendwas im Hintergrund. Ja? Und hier hatte ich das Gefühl, das war alles immer sehr seicht. Ich hatte auch, also es wird immer mal wieder Kunst referenziert. Also es geht um James Joyce zum Beispiel, diese Kurzgeschichte aus Dubliners, genau.
Da hören wir auch eben das berühmteste Zitat aus The Dubliners wahrscheinlich, so "And the snow fell upon all the living and all the dead." Und das waren dann auch so Szenen, wo ich dachte, okay, jetzt ist aber doch ein bisschen sehr dick aufgetragen.
Ja, und dann auch doppelt, ne?
Genau, ne? Doppelt hält besser, ja.
Und wir haben auch so ein Bild von Edward Hopper, das so relativ zentral dann eingesetzt wird, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das Bild an sich, wenn man sich auch mit der Geschichte dieses Bild beschäftigt und so, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, was da im Film gemacht wird. Es hat eher einfach wirklich eine visuelle Ähnlichkeit, die da erzeugt wird, aber darüber hinaus deutet diese Referenz einfach nirgendwo hin und dann habe ich nicht ganz verstanden. Das ist dann so ein wahlloser Eklektizismus, den ich gar nicht so produktiv fand. Und ich muss sagen, die Dialoge fand ich hauptsächlich wirklich banal und den beiden wird dann auch nicht so wirklich die Chance gegeben zu glänzen in den zentralen Rollen.
Ja, also bei mir war es auch gemischt durchaus. Also ich sehe in dem Film durchaus positive Aspekte, hat mich jetzt auch nicht irgendwie wütend oder so gemacht, weil Almodovar ja meistens das Herz schon am richtigen Fleck hat und auch die politische Grundhaltung, die ich unterstütze und gesellschaftlich. Aber eher, es ist ja eben ein sehr fast seichtes Unterfangen und wie du schon sagtest, es gibt diesen, ich sag mal so Bildungsbürger-Intellektualismus, wo man so bestimmte Themen oder Kunstbezüge oder literarische Bezüge aufbringt, um sie aufzubringen, um mich zu zeigen. Und das habe ich gelesen und ja, ich gehe ins Museum, aber es führt eben nirgendwo hin, es hat keine tiefere Ebene und wirkt dann sehr beliebig und willkürlich. Und hat dann
weil
so
es war schon ein bisschen Name-Dropping, oder?
Was ja, und es hat dann auch so was Illustratives.
Genau. Es war nicht so richtig eingewoben. Und ich fand auch, dass, also ich weiß nicht, wie fandest du eigentlich Madres Paralelas? Fandest du den... Hast du den gesehen von vor 2 Jahren?
Den fand ich sehr, sehr gut, weil der eben noch diese metaphorische Ebene hat. Und da geht es ja eben dann auch um diese Geschichte der Franco-Diktatur. Wir haben ja schon über lateinamerikanische Diktaturen gesprochen, hier Spanien direkt in Europa. Diese faschistische Diktatur und Franco wird ja immer noch wahnsinnig verehrt in Spanien. Das ist ja unheimlich, dieses riesige Monument, was der hat, das ja noch ganz viele Anhänger hat. Also, und dass der Film eben da eine ganz andere Stärke auch aufweist. Man merkt eben, das ist ihm auch viel näher, weil ich sag mal so ähnlich, wie du nicht deutsch sein kannst, um dich irgendwie mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, denke ich, kann man wahrscheinlich nicht spanisch sein, ohne sich irgendwie mit der Franco-Diktatur auseinanderzusetzen.
Ja, und da fand ich es eben spannend, dass so mit Tiefe und Oberfläche gearbeitet wird. Also auf der einen Seite fast so eine soapartige Struktur, ne? Aber auf der anderen Seite wird da etwas ausgegraben, also wortwörtlich, ne? Die ganzen verschwundenen Leute damals, die in irgendwelchen Massengraben oder so einfach verbuddelt wurden während des Kriegs und so weiter und dass die eben jetzt wieder ans Licht kommen und man darüber wieder nachdenken muss und so weiter. Aber ja, hier, ich habe das Gefühl, das ging nicht wirklich weiter und ja, es war fast auch schon wieder so ein Markenfetisch, keine Ahnung. Also ja, natürlich sind sie in New York und sie sind dann am Lincoln Center und schauen sich da einen Film an und das sind einfach, ja, sie kaufen bei Whole Foods ein und dann stehen da eben diese Tüten rum und so weiter und das sind alles, das fühlt sich alles so behauptet an für mich.
Ja, also so nach dem Motto und also was Illustratives halt, ich bin da gewesen, so ein bisschen wie so ein Reisekatalog oder dergleichen, wo man sagt, und hier sind die ganzen Sehenswürdigkeiten, so ähnlich wie man manchmal dann so Frankreich-Filme sieht oder Paris-Filme, wo jedes Fenster in jeder Wohnung auf den Eiffelturm führt und das dann einfach völlig realitätsfern, aber auch banal ist. Ja, dass man sagt, und da ist ja der Eiffelturm, wir sind in Paris, hallo, und hier sind wir in New York und da sind diese ganzen bestimmten Sehenswürdigkeiten, als ob man nur so durch diese Viertel schlängeln würde. Das ist einfach überflüssig und ja, nimmt dem Film auch die Substanz und für mich war auch dieses Element des Kriegs, der Kriegsreporterin. Also das wirkte sehr aufgesetzt.
Oh, das wirkte so aufgesetzt. Das fand ich ganz schlimm. Und auch, es gibt so eine Episode, da wird darüber berichtet, wie ein Mann eben so kriegsversehrt nach Hause kommt, also gar nicht wirklich physisch, sondern einfach traumatisiert, genau. Und er kommt an so einem brennenden Haus vorbei und bildet sich dann irgendwelche Schreie ein und rennt in dieses Haus hinein.
Und das Haus sieht natürlich auch total Edward Hopper-mäßig aus, ne? Das fand ich auch so das Ding, dass und dieses Ziel kommen wir dahin, wo Edward Hopper mal gemalt hat, ja, also.
Nur auch damit wird dann überhaupt gar nichts mehr gemacht, es ist einfach nur, um hier jemandem eine Hintergrundgeschichte zu geben, die sich aber nicht weiter entspinnt später, ja. Die ist einfach einmal behauptet.
Ich dachte, bis zuletzt, jetzt wird das irgendeine Metapher, irgendeine, genau, Parabel, ja. Dass irgendwas wird damit gemacht, aber es ist dann fast so, als ob er es vergessen hätte.
Es hat sich für mich angefühlt wie so manchmal in Animes oder so, dann sind Charaktere schon 50 Episoden etabliert oder so und dann kommt endlich deren Backstory, weißt du, und dann redet man über 2-3 Episoden, was vor 10 Jahren oder so mal passiert ist und weshalb man irgendein Trauma mit sich herumschlägt. Aber dann geht die Serie wahrscheinlich noch 100 Episoden weiter und so und man merkt ein bisschen, was das mit diesen Leuten macht oder so. Aber der Film ist ja jetzt auch nicht übermäßig lang und auch nicht dahingehend ambitioniert, es noch weiterzuentwickeln oder so.
Also ja, also sicherlich nicht sein bester Film und sicherlich auch keiner, der hier, denke ich, großartig Preise abräumen wird. Er hat mir nicht wehgetan, ich war halt sehr müde, aber da kann jetzt nicht wirklich Almodovar was für, also, aber es ist eben doch kein Film, der einen wach macht, ne?
Ja, und noch einen Punkt dazu, also ich glaube, er hat ja hier bewusst gesagt, er wollte nicht so wie sonst so ein Melodram machen, aber mir scheint fast, er hat sich damit aus seiner Stärke so beraubt. Weil wenn ich an sowas denke wie Todd Haynes, ne, sein letzter Film in Cannes.
May, September?
Genau.
Der
genau.
War ja super, ja.
Genau. Und da war es ja auch eigentlich ein sehr, sehr ernsthaftes Thema, das da aufgegriffen wird. Aber so überstilisiert und so auch auf so einer Meta-Ebene oder auf 5 Meta-Ebene wahrscheinlich, dass es alles uns auch viel mehr zum Nachdenken animiert hat. Und ich habe das Gefühl, also hier denkt ja auch niemand am Ende noch darüber nach, ob das jetzt richtig war oder falsch. Also die Fronten sind ja total klar abgesteckt. Und deswegen, ja, kann ich wirklich nicht empfehlen. War für mich eher ein Reinfall, leider.
Ja, also empfehlen kann ich es auch wirklich nicht. Also wenn ihr jetzt irgendwie große Almodovar-Fans seid und den Film schaut, um die Almodovar-Filmografie zu komplettieren, dann werdet ihr sicherlich jetzt nicht da leiden, aber er bringt auch wirklich niemandem was. Es ist so ein Film, den guckt man sich an und hat ihn sofort wieder vergessen.
Ja, und für all die Tilda-Heads da draußen, von denen ich normalerweise auch einer bin, es gibt hier schon noch so eine kleine Überraschung am Ende, die ich nicht weiter kommentieren möchte, aber es passiert etwas mit Tilda Swinton. Das möchte ich sagen. Ja, und ich glaube, das führt uns auch so ziemlich am Ende des 6. Tages. Wir gehen gleich wahrscheinlich noch in den Dazena-Film.
Genau, der Arsiv, nee, das ist der, ich glaube, der ist nicht im Dazena, ich glaube, ist er nicht in einem anderen Saal. Also ich, diesen Arsiv K 2024.
Ah, okay, dann sind wir in einem anderen Screening. Okay. Ich sehe diesen Maldo.
Den Maldo-Wort, den habe ich nämlich schon
den gesehen. Den hast du schon gesehen.
Genau, darum habe ich noch ein bisschen Zeit. Meiner beginnt erst 7:30. Und genau, dann du guckst jetzt mal Maldo, über den können wir sogar auch sprechen, weil ich ihn ja schon kenne von Fabrice Duvels.
Genau. Und Lida, sag doch mal, bist du auch so aufgeregt auf Queer morgen?
Ja, bin ich. Queer.
Das wird dann wahrscheinlich unser Highlight in der nächsten Episode. Also bleibt dran und vielen Dank, Lida.
Gerne geschehen. Ciao.